HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute ist der neue Unterhauschef Stefan Denzer zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Der Mann hat Gott sei Dank nichts mit dem britischen Parlament zu tun, doch er leitet seit 1. September die renommierteste Kleinkunstbühne im deutschsprachigen Raum, das Mainzer Unterhaus. Und was er dort vorhat und warum das gute alte Kabarett gerade in diesen Zeiten wieder an Bedeutung gewinnt, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Denzer. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Denzer, Sie sind ja auch Geschäftsführer und Programmplaner in einer Person. Diese beiden Aufgabenbereiche hatten sich in den vergangenen Jahren zwei Menschen geteilt, Ewald Dietrich und Ute Nebel, beide sind jetzt im Ruhestand. Und Sie wollen das alleine stemmen, das ist ganz schön viel Holz.
Ja, ich bin wahnsinnig. Ja. Ja, das war nicht meine Entscheidung, sondern der Vorstand des Unterhauses hat sich überlegt, wie kann man das Haus in die Zukunft führen, und man hat dann eben auch, um Geld sparen zu können, gesagt, okay, eine Person kostet weniger als zwei und so mache ich jetzt beides und mal sehen, wie lange ich das schaffe.
Doppelkopfgast Stefan Denzer ist der neue Chef des Mainzer Unterhauses. Bis dahin waren Sie Comedy-Kabarett-Chef beim ZDF in Mainz, verantwortlich für Formate wie Mann Sieber, die Heute-Show oder die Anstalt. An sich auch kein schlechter Job. Hat Sie keiner gewarnt, das in Anführungsstrichen hinzuwerfen?
Ja, also da haben mich viele vorgewarnt und ich weiß ja auch noch nicht genau, ob es wirklich der richtige Schritt war. Aber für mich war irgendwo so ein Zeitpunkt erreicht, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt zwei Chancen, ich bin 52. Entweder ich mache das, was ich durchaus liebe, einfach so weiter, oder ich entdecke nochmal was Neues. Und in mir drinnen war dieser Wunsch nach einer Veränderung sehr stark. Und wenn ich im ZDF die Möglichkeit gehabt hätte, mich dort zu verändern, wäre ich auch bestimmt nicht gegangen. Aber das hat sich nicht so einfach machen lassen. Und dann habe ich gesagt, nein, auf zu neuen Ufern. Und jetzt muss ich irgendwo meinen Kopf wieder aufmachen und neue Impulse bekommen. Und das habe ich jetzt. Ich habe neue Menschen um mich herum. Ich habe ganz neue Aufgaben um mich herum. Ich merke, wie ich jeden Tag in diesem kleinen Betrieb an meine Grenzen komme. Und es ist spannend und es ist aufregend. Und bis jetzt finde ich es immer noch ziemlich cool, dass ich diesen Schritt gewagt habe.
Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Heißt es.
Und das ist bei meinen 1,72 echt irgendwie ein ganz guter Hinweis.
Stefan Denzer, was haben Sie vor mit dem Unterhaus? Was kann bleiben? Was soll, muss sich ändern?
Ja, also das, was bleiben sollte, ist natürlich das Rückgrat des Hauses, das politische Kabarett. Oder ich würde das heute auch anders definieren, die Satire. Weil sich in den letzten Jahren schon die Grenzen zwischen Kabarett und Satire oder Kabarett und Comedy immer mehr verschoben haben. Und es wäre doof, wenn ich jetzt das, wofür das Unterhaus in den letzten Jahren gestanden hat, ändern würde. Aber genauso wichtig erscheint mir eben, neue Formen auszuprobieren für jüngere Menschen, weil das Unterhaus, wie viele öffentliche Institutionen, seien das Vereine, Parteien, einen großen Generationsabriss zu beklagen hat. Junge Menschen kommen da nicht mehr rein. Und ich muss mir jetzt überlegen, wo liegen die Formen für junge Menschen? Das können Slam-Poetry sein, das können Science-Slams sein, das kann die Comedy sein. Und wie kann ich das auf anspruchsvolle Art und Weise ins Unterhaus reinbringen? Das heißt, Tradition bestimmt bewahren, aber das viel Wichtigere ist, eine Zukunft für dieses Haus zu formen und zu finden und zu definieren.
Klingt gut. Das Kabarett ist tot. Es lebe das Kabarett. So hieß es schon vor 50 Jahren, als das Unterhaus entstanden ist. Oder das sind ja schon mehr als 50 Jahre her. Jetzt wollen Sie dem Kabarett, also der politischen Satire, das habe ich in verschiedenen Zeitungen gelesen, wollen Sie wieder einen höheren Stellenwert im Unterhaus einräumen. Warum?
Es muss nicht unbedingt dieser Begriff Kabarett sein. Ich würde es auf die politische Satire übertragen wollen. Und ich glaube, dass es deswegen notwendig ist, weil sich die Zeiten einfach verändern. Es ist nun mal heute so, dass wir mit dem Wählscheibentelefon nicht mehr so gerne hantieren und umgehen. Und das Wählscheibentelefon war vor 20, 30 Jahren einfach eine dufte Sache. Heute haben die Leute ein iPhone und man wird die Zeit nicht zurückdrehen können. Und deswegen frage ich mich, wie kann ich jetzt gute politische Satire oder gutes junges Kabarett eben neu entwickeln? Und das, was ich gerne gerne versuchen würde, und ich weiß nicht, ob ich dafür jemals die Mittel haben werde, wäre ein satirisches Ensemble beispielsweise auf die Beine zu stellen und
Gute Idee.
Ein satirisches Ensemble zu formen, was eben heute auf der Bühne steht, auf eine andere Art und Weise als die bisherigen traditionellen Kabarettensembles, die es natürlich gibt, bis jetzt getan haben.
Ja. Sie haben recht, Kabarett klingt schon ein bisschen altbacken, lockt nicht unbedingt unter 50-Jährige hinter dem Ofen hervor. Allerdings, was als das Kabarett so seine Hochzeit hatte in den 60er, 70er Jahren, war das immer links. Also immer haben irgendwelche Linken, die auf der Bühne standen, die waren sich einig mit dem ebenso in Anführungsstrichen linken Publikum und es ging dann immer gegen die anderer Meinung waren. Soll das immer noch so sein oder ist das noch zeitgemäß?
Ich glaube, dass es heute sehr, sehr viel schwieriger ist, wenn man sagt, ich möchte einfach links sein. Die Welt ist so komplex geworden, dass man aus einer Perspektive heraus, glaube ich, nicht wirklich die Wahrheit finden kann. Ich halte Intellekt für wichtiger als Ideologie. Mhm. Und wenn ich mich ideologisch definiere und sage, ich bin links, dann frage ich eben, wo bin ich wirklich in der Lage, neutral und nüchtern, objektiv, was ich heute für einen wahnsinnig wichtigen Wert halte, die Dinge zu sehen und zu beurteilen. Also würde ich mir eher statt einer linken Haltung eine integrative, eine humanistische Haltung des Kabaretts wünschen. Das war nämlich auch immer der Fall. Also den Menschen, die auf der Bühne standen im Kabarett, ging es ja um diese bessere Welt. Das, was die wirklich wollten, die wollten eine andere Gesellschaft. Und da bin ich auch d'accord. Aber ich weiß nicht, ob man sich es heute einfach so leicht machen kann und sagen kann, wenn wir links sind, machen wir alles richtig. Ja, und dann sind wir gegen das Establishment. Mhm. Und so leicht wird es heute nicht mehr zu beantworten sein.
Establishment ist das Stichwort. Das war ja auch immer so ein bisschen, wir nehmen jetzt das politische Personal auf die Schippe und das fällt natürlich den Linken umso leichter, wenn das politische Personal eben nicht links ist. Also nehmen wir jetzt mal die ganze Kohl-Ära zum Beispiel. Mhm. Und viele haben gedacht, naja, wenn der Kohl jetzt geht, was machen dann die armen politischen Kabarettisten? Die haben dann keinen mehr. Aber trotzdem ging es ja irgendwie weiter.
Ja, und nochmal, ich finde es auch falsch. Olli Welke hat immer so schön in der Heute-Show gesagt, jeder hat bei uns die gleiche Chance, in der Show verarscht zu werden.
Das ist gut.
Und ich finde das eine sehr unabhängige und lockere und nüchterne Haltung, die Raum lässt für Objektivität und sagt, wir gucken uns alle gleichmäßig an und entscheiden dann, welche Haltung entwickeln wir zu welcher Äußerung und was finden wir daran richtig oder falsch.
Sie haben gerade die Heute-Show angesprochen. Das war ja Satire mit journalistischem Anspruch. Soll das ähnlich auch nach Ihren Vorstellungen im Unterhaus repräsentiert werden?
Ja, das wäre schon ein großer Erfolg. Also die Heute-Show, finde ich, hat etwas in Deutschland erreicht, weil sie eben das politische Kabarett auf eine gewisse Art und Weise neu definiert hat. Man hat es plötzlich leichter dargestellt, man hat es vielfältiger dargestellt in allen Erzählweisen. Das ist ja in der Anstalt damals schon begonnen worden, wo wir gesagt haben, okay, Kabarettisten stehen jetzt nicht mehr nur noch vor dem Vorhang und deklamieren ihre Nummern, sondern es gibt eine Interaktion zwischen den Spielern. Und die Heute-Show ist diesen Weg in die Vielfalt der Darstellungsformen weitergegangen. Man hat sich immer wieder politische Themen genommen, eine politische Kritik überlegt, die man anbringen konnte. Und dann hat man sich in der Heute-Show und auch in der Anstalt überlegt, wie können wir das jetzt fernsehgerecht darstellen? Und dieses Wort fernsehgerecht versuche ich jetzt durch bühnengerecht zu ersetzen. Also ich überlege mir, wie kann ich eben politische Kritik oder wie kann ich die Verbesserung einer Welt, einer Gesellschaft auf einer Bühne so vielfältig, so abwechslungsreich und so kurzweilig wie möglich gestalten? Und ich bin auch jemand, der überhaupt keine Angst und Berührungsängste vor einem Schenkelklopfer mal hat. Mhm. Also warum soll es nicht mal lustig sein? Ich finde, man muss immer beides hinkriegen. Man muss intelligent sein, man muss haltungsstark sein und muss trotzdem die Leute mitnehmen und unterhalten. Das ist viel schwieriger, als einfach nur Zeitungen in eine Bühnensprache zu übersetzen und die Artikel aus der Zeit oder der Süddeutschen darunter zu deklamieren.
Ich finde es auch für mich als Zuschauerin ganz schön, wenn ich die Schenkelklopferin in mir nicht verstecken muss.
Ja.
Ganz offiziell auch dann mal lachen darf, wenn es angebracht ist. Ja, Herr Denzer, Stefan Denzer, Chef und neuer Chef des Unterhauses in Mainz. Wir haben jetzt über die politische Satire, sprich Kabarett, gesprochen. Der Frauenanteil in diesem Bereich ist, finde ich, immer noch relativ gering. Woran liegt das?
Das liegt einfach darin, dass Frauen eine zum Glück natürliche Schamgrenze haben und merken, wenn sie peinlich sind. Bei Männern ist diese natürliche Schamgrenze, die stellen sich auf die Bühne und wenn es dann eben schlecht ist, dann ist es schlecht und man macht einfach so weiter. Ich glaube, viele Frauen würden dann eher sagen, war vielleicht doch nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht mein Ding.
Würde man das nicht Männern auch eher verzeihen von Seiten des Publikums, wenn sie peinlich sind oder wenn sie mal so richtig draufhauen oder vielleicht auch sogar eklig sind?
Wahrscheinlich ist das so. Ich gehe mal davon aus, dass man sich da als Mann mehr trauen darf und vielleicht auch das dazu führt, dass dort Hemmschwellen nicht so hoch sind oder sagen wir mal irgendwie Barrieren, wie man das versteht oder wie man darüber lachen kann, nicht so hoch sind wie bei Frauen. Ja. Ich finde das schade und ich habe jetzt als eine der ersten Aktionen eben auch deshalb versucht, schon im nächsten Halbjahr, wo schon relativ viel Programm gemacht war, ein Schwerpunkt für Frauen ins Programm reinzunehmen, wo wir wirklich in beiden Häusern, im großen Unterhaus, im kleinen Haus, über 10 Tage sind es jetzt, nur Frauen besetzen. Und das Ganze nennen wir World Wild Women. Und mal gucken, ob es bei diesem Arbeitstitel bleibt, weiß ich noch nicht. Aber wir wollen dann einfach mal einen Schwerpunkt setzen und sagen, es gibt viele gute Kabarettistinnen, Comedians und es lohnt sich, die anzusehen.
Klingt gut und es gibt auch viele wilde Frauen, die was zu sagen haben und auf die Bühne gehören.
Unbedingt, unbedingt. Möchten Sie gerne bei uns auftreten?
Vielleicht. Okay. Muss noch mal eben schnell ein Programm schreiben nach Feierabend und dann komme ich.
Das kriegt man hin. Beim HR hat man Zeit als Redakteur.
Auch sagen Sie das nicht. Stefan Denzer ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er leitet seit September das Unterhaus in Mainz und Sie haben auch 3 Musikwünsche sich überlegt. Der erste stammt von Bill Withers und heißt Lovely Day. Was steckt hinter diesem Wunsch?
Hinter diesem Wunsch steckt einfach die Begeisterung dafür, dass man mit wenigen Takten gute Stimmung machen kann. Das ist ein Klassiker. Jeder wird ihn wahrscheinlich schon irgendwann mal gehört haben. Und zweitens, neben dieser guten Stimmung steckt dahinter natürlich auch so meine Grundphilosophie. Ich versuche immer und ich bin da oft nicht in der Lage, das Positive in der Welt zu sehen und the lovely day zu erkennen. Und eben auch dann, wenn die Dinge mal blöd laufen und schlecht laufen, zu sagen, hey, a lovely day.
Lovely Days wünscht sich auch unser Doppelkopfgast Stefan Denzer, auch für seine eigene Pläne, nehme ich an. Denn er will das Mainzer Unterhaus auf neuen Wegen in die Zukunft führen. 52 Jahre alt, geboren in einem Dorf bei Kaiserslautern. Wie heißt das Dorf?
Erfenbach.
Erfenbach.
Wie eingemeindet. Besser gesagt, ich bin natürlich in Kaiserslautern geboren, groß geworden in Erfenbach und gelebt habe ich lange Zeit im Ortsteil Lampertsmühle.
Wie groß ist der Ort?
Der hatte damals 350 Einwohner etwa.
Ja, ist schon ziemlich klein, wenn man sich überlegt, welchen Weg Sie dann gegangen sind, um schließlich als Chef des Mainzer Unterhauses zu landen. Aber darüber reden wir gleich noch. Nach der Schule kamen Sie jedenfalls erstmal nach Hamburg zum Luftwaffenmusikchor 4. Wie sind Sie dort gelandet?
Ja, ich hatte eine musikalische Grundausbildung in Erfenbach, war dort in einer Blaskapelle und habe ganz ordentlich gespielt, habe mich dann beworben und wurde auch genommen und war dann eben Posaunist und Sänger im Luftwaffenmusikchor 4 der Bundeswehr in Hamburg. Und das war plötzlich eine ganz andere Welt. Ich musste eine ganz neue Sprache lernen und war eine interessante Erfahrung.
Ja, das Hamburgerisch ist auch nicht so einfach. Das heißt, Sie kommen aus einer musikalischen Familie?
Oh ja. Also bei uns wurde viel Musik gemacht. Wir wurden als Kinder schon in allen Geburtstagsfeiern rausgegriffen, auf den Tisch gestellt, mussten singen, mussten ja Instrumente lernen. Das gehört dazu. Ja.
Musik und Gesang und Germanistik haben Sie denn ja auch studiert in Mainz und irgendwann als Musikredakteur bei Arte in Baden-Baden das Musikprogramm koordiniert. Ist es dann ein direkter Weg zum ZDF gewesen oder wie kam das?
Nee, ich habe im ZDF begonnen, in der Musikredaktion und das war eben damals nicht so einfach, dort einen festen Vertrag zu bekommen. Dann hat man mir irgendwann bei Arte angeboten, dort eine feste Stelle anzunehmen. Ich habe dort das Musikprogramm für die deutsche Seite von Arte koordiniert und bin dann auch über eine Referententätigkeit zurück ins ZDF. Also ich habe echt irgendwie ziemlich viele Haken in meiner Biografie geschlagen. Und dann war es eben so, dass ich in dieser Zeit des Referentenlebens so eine Sehnsucht nach meiner alten musikalischen Vergangenheit hatte und vor allen Dingen nach dem auf dem Bühne stehen, dass ich in meiner privaten Zeit eben begonnen habe, Chansons zu schreiben, lustige Chansons und Comedy-Nummern zu schreiben. Weil ich wusste, ich war nicht mehr gut genug, um richtig gut zu singen oder Posaune zu spielen, aber ich konnte immer noch Menschen mit meiner Stimme zum Lachen bringen. Und das habe ich eine gewisse Zeit lang gemacht, bin dann auch in die Köln Comedy Schule aufgenommen worden, weil meine Songs damals eben so auf Comedy getrimmt waren und auch die meisten Menschen zum Lachen gebracht haben.
Die hatte Rudi Carrell ins Leben gerufen seinerzeit.
Ne? Richtig, richtig. Und er hat mir damals auf die Schulter geklopft und hat mir mit seiner Stimme gesagt, du musst hart arbeiten.
Unterhaltung ist Knochenarbeit.
Ist Knochenarbeit, aber das war eine wunderbare, tolle Erfahrung. Man hat interessante Menschen kennengelernt da und so bin ich dann eben zur Comedy gekommen. Und das hat irgendwann das ZDF auch mitbekommen. Die haben dann verstanden, okay, der macht das nebenbei als Hobby und so bin ich dann aus der Welt von Arte plötzlich in die Unterhaltung gewechselt.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis, würde ich mal sagen.
Genau.
Und beim ZDF haben Sie dann die Herren dort kabarettisiert?
Ja, das war dann der zweite Schritt. Ich hatte ein paar Versuche im Comedy-Bereich betreuen dürfen. Man hat dann eben lernen können, dass das sehr schwierig ist, in einem damals so spaßbefreiten Sender. Der Intendant, der damalige, sprach immer vom Humordefizit des ZDF. Und das hat dann eben lange gedauert. Aber das Tolle war, und das hat mich wirklich geprägt, zu sehen, wie diese ersten Kabarett- und Comedy-Erfolge dazu geführt haben, dass sich so ein ganzes Unternehmensklima auch verändern konnte. Ich habe plötzlich auf dem Weg in die Kantine Menschen mit einem fröhlichen Lächeln gesehen, die mir gesagt haben, hey, das war endlich das Richtige, wir mussten mal wieder lachen und es war gut und lustig, was ihr da gemacht habt. Und das war eine tolle Erfahrung. Also nicht nur irgendwie die Erfolge feiern zu dürfen, die man draußen hatte im Land und wo viele Leute eben diese Sendungen gesehen haben, sondern auch zu merken, wie das nach innen wirkt und dass man plötzlich in so einem hierarchischen Haus, wie es das ZDF eben ist, auch ein bisschen lockerer, ein bisschen verrückter unterwegs sein konnte.
Als Teamleiter der Sparte Comedy Kabarett beim ZDF haben Sie ja viele schöne Formate etabliert. Ich hatte es eben schon gesagt, Mansieber, Heute Show, Die Anstalt. Und Jahrzehnte zuvor hatte sich ja das ZDF verabschiedet von Dieter Hildebrands Notizen aus der Provinz. Dann gab es lange Zeit nichts. Und Sie haben das dann hinbekommen. Ich glaube, das ging auch nicht von einem Tag zum anderen. Das hat schon eine Weile gedauert, bis das auch nach draußen spürbar wurde.
Das stimmt, aber das habe ich natürlich vor allem den Leuten zu verdanken, die das wollten. Und das waren eben damals der Programmdirektor Thomas Bellut, der gesagt hat, ich möchte, dass das jetzt wieder gemacht hat, der als politischer Journalist einfach ein Faible für das Genre Kabarett hatte. Und Markus Schächter hatte dann eben das mitgetragen als Intendant damals und hat gesagt, ja, die Farbe tut uns gut. Man wusste eben aber auch schon zum damaligen Zeitpunkt aus sehr vielen Marktforschungen heraus, dass das ZDF wirklich ein Problem hatte, weil es eben nichts zu lachen gab. Und weil man immer nur Krimis und nüchterne Informationen dort abrufen konnte und man wusste, dass man dringend handeln musste. Und das hat es mir so leicht gemacht, dass ich eine Rückendeckung hatte und dass die Geschäftsführung damals bereit war, eben auch den Ärger auszuhalten, den man mit solchen Formaten dann hat.
Stefan Denzer, dann wünsche ich Ihnen diese Rückendeckung auch für die nächsten Jahre im Mainzer Unterhaus, denn da haben Sie ja auch viele Pläne, die Sie uns jetzt bei Doppelkopf ein bisschen darlegen. Das Durchschnittsalter beim Kabarett oder bei satirischen Formate, auch auf der Bühne, in solchen Theatern ist so um die 50. Sie wollen mehr Leute da reinkriegen, haben Sie gesagt?
Ehrlich gesagt, tief gegriffen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen höher.
Ja. Wie kommt das?
Nun, ich glaube natürlich, dass ich in den letzten Jahren das Erleben von Bühnenformen grundlegend geändert hat. Das ist unter anderem auch dadurch entstanden, dass wir in den 90er Jahren diese Hochphase der Spaßgesellschaft hatten. Als bei den Privaten plötzlich so Sendungen liefen wie RTL Samstagnacht oder die Wochenshow mit Ingolf Lück. Das hat eine neue Generation geprägt und auch fasziniert, denn diese Sendungen waren ja gut eingeschaltet. So hat sich also plötzlich etwas in der Art und Weise, wie wir in Deutschland Humor wahrnehmen, verändert. Es gab plötzlich, initiiert durch Thomas Hermanns, diese ganze Stand-up-Kultur, die groß geworden ist. Michael Mittermeier war ja der Erste, der das nach Deutschland auf diese Weise gebracht hat. Und plötzlich gab es eben eine ganz andere Kunstform, die war cool, die war neu und auf die hat man sich gefreut. So, das hat dazu beigetragen, dass eben das Kabarett erst einmal ein bisschen nach hinten in der Wahrnehmung gerückt ist, bis sich jetzt wieder, finde ich, seit einigen Jahren es umkehrt. Und ich finde das ja ganz bemerkenswert, dass plötzlich irgendwie durch so eine Bewegung wie Fridays for Future ganz junge Menschen plötzlich wieder politisch denken und sich bewusst werden, dass man etwas unternehmen sollte oder unternehmen kann. Ja. Also das heißt, das hat sich immer wieder verschoben und deswegen ist es dem Kabarett eben vielleicht aufgrund der Dominanz von Comedy so lange nicht gelungen, wirklich wahrgenommen zu werden. Und heute, und das finde ich wunderbar, haben sich die Grenzen einfach auch verschoben. Also es gibt eben Künstler, die bezeichnen sich als Comedians wie Nico Semsrott und die machen hochpolitische, gesellschaftskritische Beiträge und die beweisen, dass dieses Denken in den alten Schubladen Kabarett und Comedy falsch ist. Ja. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, ich sage es gerne nochmal wieder. Ich liebe als Musiker und ich habe es ja mal studiert, dieses Zitat von Leonard Bernstein, der irgendwann gesagt hat, es gibt keine U-Musik und es gibt keine E-Musik, es gibt nur gute und schlechte Musik.
Ja, das betrifft ja quasi alle Bereiche der Unterhaltung oder der Kultur. Man könnte sich auch fragen, ob man da noch eine Unterscheidung machen muss. Hochkultur und was ist dann das andere? Niedere Kultur? Genau. Ja. Das ist die Frage. Ja, nur die jungen Leute, die gehen ja nicht unmittelbar von der Straße, von der Demo bei Fridays for Future am gleichen Abend noch ins Unterhaus. Da gibt's ja noch ein paar Ebenen dazwischen, wie sie die locken könnten. Was haben Sie da geplant?
Also erstmal, ich habe noch nicht den Königsweg gefunden, aber ich habe immer noch diese Vorstellung, dass es einem gelingen kann. Es gab so ein paar Erlebnisse. Ich saß beispielsweise vor 2 Monaten hier in Mainz in einer sehr großen Veranstaltungshalle mit vielleicht 700, 800 Leuten, die sich einen Science Slam angesehen haben. Und also ich war mit meinen 52 dort der Großvater.
Also ein Poetry Slam mit wissenschaftlichem Schwerpunkt,
richtig,
könnte man sagen.
Junge Wissenschaftler, aber auch Startup-Unternehmer, die einfach über ihre Arbeit referiert haben mit ihren PowerPoint-Präsentationen. Das Ganze, was dort geboten wurde, war jetzt, sage ich mal, nicht auf dem höchsten gestalterischen Niveau und das waren keine großartigen Pointen oder originelle Einfälle, aber es war so unfassbar authentisch. Man hat diese Menschen auf der Bühne stehen sehen und durch die Tatsache, dass sie eben Biologen, Chemiker oder Start-Upper waren, die für etwas brannten, ist diese Energie übergesprungen. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass man immer noch Menschen mit dem Lachen gewinnen kann. Wenn ich ins Internet schaue, dann sehe ich, wie viele Unternehmen, wie viele Medienunternehmen sich darum bemühen, humorvolle Inhalte im Netz zu produzieren, humorvolle Inhalte in ihren Sendern zu produzieren. Warum soll es dann nicht auf einer Bühne gelingen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Keine Ahnung, aber ich denke, es wäre wirklich für mich ein Glückserlebnis, wenn ich diese Bühne Unterhaus Mainz nicht nur zu einer Bühne entwickeln könnte, die Zukunft hat, sondern auch zu so einem kleinen Entwicklungslabor, wo neue Talente entdeckt werden, wo neue Formen entstehen können und wo man dann irgendwann hingeht und sagt, okay, dieser Charakter aus dieser Show, der ist so wunderbar, den du da spielst, da machen wir jetzt eine kleine Webserie draus.
Wo sie gerade den Science Slam ansprechen. Der Physiker Vince Ebert ist ja auf ähnliche Art und Weise letztlich im Kabarett gelandet. Richtig. Der ja auch so humoristische Beiträge vor seinen Wissenschaftskollegen gemacht hat und dann irgendwann war das nur noch ein kurzer Weg.
Richtig. Eckart von Hirschhausen hat seine medizinische Laufbahn zum Thema gemacht und damit reüssieren können. Das ist immer noch, finde ich, eine interessante Kombination, zu schauen, wo ist jemand als Comedian oder als Bühnenkünstler unterwegs und bietet mehr als eben nur die allgemeine Weltbetrachtung.
Sie sagten eben Social Media. Klar, muss man in diesen Zeiten auf dem Schirm haben, mehr denn je. Bisher ist es ja so, da gibt es alljährlich eine Preisverleihung im Mainzer Unterhaus. Der Kleinkunstpreis wird verliehen in 4 Sparten. Kabarett, Chanson, Kleinkunst, dann gibt es noch den Förderpreis der Stadt Mainz. Meist oder immer begleitet von Dreisat. Der Sender zeichnet das auf, sendet es zeitversetzt bzw. stellt es in die Mediathek. Und wenn Sie sagen Social Media, denken Sie da auch an sowas wie, Theater, das ausschließlich oder auch im Internet stattfindet, live?
Also ich glaube, dass man schon eine internetgerechte Form entwickeln muss und dass die sich leicht davon unterscheidet, wie die Bühnenform sein muss. Aber Grundmechanismen, das Fundament wird immer gleich bleiben. Was ich eben als Beispiel brachte, dass zum Beispiel ein komischer Charakter sowohl auf der Bühne als auch im Netz funktionieren kann oder in einer fiktionalen Serie, das hat die Vergangenheit der letzten 50 Jahre Fernsehgeschichte oft genug gezeigt, dass dieser Transfer plötzlich möglich ist. Denn es gibt ganz, ganz große Stand-Upper, die wurden irgendwann zu Fernsehhelden, weil sie Schau gespielt haben und ihre Bühnenkunst einfach ins Fiktionale übertragen konnten. Und das kann, glaube ich, immer noch heute funktionieren, weil diese Erfahrung, die sie auf der Bühne sammeln können, wenn sie unmittelbar merken, das Publikum hat jetzt an dieser Pointe gelacht oder es hat nicht gelacht, die ist Gold wert. Und sie ist meines Erachtens immer noch mehr wert als 5 Likes oder irgendwelche Kommentare, die sie auf den Social-Media-Plattformen finden.
Das ist der Punkt. Das Unterhaus zum Beispiel war ja auch jahrelang Karrieresprungbrett für viele Künstler, die inzwischen Rang und Namen in der Szene haben und auch große Halle füllen. Die meisten treten lieber an einem Tag in einer großen Halle auf als an 3 Tagen in einem kleinen Theater, was ja finanz- und zeitökonomisch verständlich ist. Und dann gibt's eben diese Künstler, von denen Sie eben sprachen, die eigentlich die Ochsentour über die kleinen Bühnen, bis sie dann im Fernsehen oder einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurden, gar nicht machen mussten. Glauben Sie, das sind Nachteile, das schadet Ihrer Entwicklung?
Das wird immer so sein, dass es beides gibt. Diese kometenhaften Aufstiege, die sind sogar häufiger geworden. Ja. Also das gilt für alle Genres im Bereich von Kleinkunst. Wenn Sie sehen, wie schnell sich eine junge Comedienne wie Hazel Brugger, übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie intelligent Comedy heute sein kann. Ja. Wenn Sie sehen, wie schnell die es geschafft hat, Mitte 20 plötzlich auch große Hallen zu füllen, dann macht das schon deutlich, dass sie es als Theater da manchmal schwer haben werden. Aber ich glaube eben schon, dass in dieser Zeit der Digitalisierung, wo die Menschen zu Hause alleine sitzen, sich mit Netflix, mit YouTube oder mit Amazon Prime oder sonst was unterhalten, ein Gegengewicht vertragen können und dass es einen eigenen Wert haben wird, wenn ich irgendwo bin mit anderen Menschen und gemeinschaftlich was erleben kann. Ja. Es ist nochmal was anderes, ob jemand eben neben ihnen rechts oder neben ihnen links mitlacht und das eine Dynamik erzeugt, die sie erleben, als wenn sie vor ihrem Fernseher sitzen und das einfach über die Retorte mitkriegen. Da kann der Ton noch so gut sein und das Bild noch so scharf. Es wird dieses Live-Erlebnis so schnell nicht ersetzen.
Ja, und das Fernsehen oder das Internet ersetzen eben nicht das Lagerfeuer namens Theater oder in dem Fall Kleinkunsttheater.
Richtig. Und sie kommen einfach raus. Sie haben das Gefühl, ich habe etwas erlebt. Das war nicht ein Tag wie jeder andere, sondern ein besonderer Tag. Wir haben uns was gegönnt. Und deshalb nochmal, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich halte es für denkbar, dass diese Idee erst einmal überlebt.
Bestimmt kein Tag wie jeder andere. Solche Tage wird Stefan Denzer noch ganz viele haben in den nächsten Monaten und Jahren, denn er will als neuer Chef des Mainzer Unterhauses so einiges ändern, vieles lassen. Wir dürfen gespannt sein. Bei so viel Einsatz, Herr Denzer, bleibt dann eigentlich noch Zeit für Privates, Freunde, Familie, Hobbys und so weiter?
Im Augenblick bleibt wenig Zeit und ich hoffe, dass ich das wieder sortiert bekomme. Also der Plan wäre schon, wenn ich jetzt das erste halbe Jahr die wichtigsten Dinge angegangen bin, wie eine neue Homepage oder der Aufbau einer Facebook-Community, dass ich dann irgendwann auch in der Lage bin, mal wieder zu sagen, ich lebe ein normales Leben. Das ist es im Augenblick leider nicht.
Sonst sagen Sie wie Melody Gardot, Baby, I'm a fool. Das ist ein Wunsch von Ihnen. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Ja, das, was ich daran so faszinierend finde, ist, Melody Gardot hat eine wahnsinnig zarte und zerbrechliche Stimme. Und hier ist es gelungen, einen kleinen Schatz zu entdecken. Die leise Stimme, die sie hat, wird mit einem großen Orchester unterlegt und es ist wirklich eine wunderbare Sinfonik darin zu spüren. Und man weiß und erkennt an dieser Musik auch das Zarte, kann was Großes sein.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love.
Baby, I'm a Fool von Melanie Gardot, ein Wunsch von Stefan Denzer, der die ganze Zeit über, während diese Musik lief, von dieser Stimme der Melanie Gardot geschwärmt hat. Und klar, Sie kennen sich ja auch fachlich aus als studierter Musiker und selbst jemand, der singt, gesungen hat. Inzwischen sind Sie Chef des Mainzer Unterhauses, Herr Denzer, das vor mehr als 50 Jahren startete, zunächst mit viel nebenberuflichen Engagement von drei Menschen, C.F. Krüger, Arthur Berg und Renate Fritschillo. Später wurde es zum Hauptberuf und Lebensinhalt für alle drei. Damals wurden die Kabarettisten, Humoristen, Comedians, wie auch immer, noch persönlich auf einer Bühne gesichtet und dann gegebenenfalls engagiert, mit sehr viel Sorgfalt. Wie haben Sie vor, neue Talente zu rekrutieren? Auf welche Art und Weise?
Also das persönliche Sichten wird immer noch wichtig bleiben, aber ich habe nicht die Chance, leider, weil ich eben jetzt in Personalunion Geschäftsführer und künstlerischer Leiter bin, mir wirklich so viel anzusehen, wie ich das tun müsste. Also das Unterhaus hat einen Spielbetrieb mit zwei Theatern, da laufen im Jahr 400 Veranstaltungen, das Jahr hat aber nur 365 Tage. Ich kann also irgendwie garantiert nicht überall irgendwo hinfahren, um mir was anzusehen. Da hilft es natürlich, A, bei YouTube reinzugucken, sich die Homepages der Künstler anzugucken und eine wichtige Quelle ist die Kleinkunstbörse in Freiburg, wo man viele neue Künstler sich im Januar ansehen kann und entscheiden kann, ist das was, beschäftige ich mich damit jetzt nochmal intensiver. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Künstler, die hat man über die Jahre kennengelernt und da weiß man, da kriegt man eine gute Qualität, die kommen einfach wieder.
Jetzt sitzt das Unterhaus ja in Mainz und jeder weiß, es ist eine der Fasnachtshochburgen und einige sind ja doch auch von der Fasnachtsbühne im Kabarett gelandet, zum Beispiel Herbert Bonnewitz, Tobias Mann und bestimmt noch ein paar mehr. Da wäre ja auch eine Möglichkeit, mal Ausschau zu halten.
Mache ich auch. Also ich werde jetzt versuchen, natürlich auch immer zu schauen, wo sind da die Talente, die sich in der Fasnacht auf der Bühne zum ersten Mal ausprobiert haben, und schaue dann, wie kann ich die im Unterhaus unterbringen. Wo gibt es Plattformen, damit die dort etwas machen können, was dann auch zum Unterhaus passen sollte?
Aus dem, was Sie erzählen, Herr Denzer, vermute ich, Sie haben es eben ja auch selbst gesagt, viel Zeit bleibt nicht, sich dann zwischendrin mal Luft zu holen. Und Sie haben mir eben verraten, während die Musik lief, Sie sind auch Yoga-Lehrer. Ja, jetzt wundert mich das nicht, wie Sie klarkommen, das alles unter einen Hut zu bringen. Wie oft machen Sie Yoga?
Also ich versuche es 4-mal die Woche hinzukriegen und meistens gelingt mir auch im Sommer etwas weniger, weil dann einfach das Laufen oder so mich mal mehr reizt. Aber ich bin schon sehr aktiv, ich bin sehr sportlich und mache entweder Yoga oder bewege mich, weil wenn ich diese Stunde nicht hätte am Tag, dann wäre ich auch nicht in der Lage, so den Job zu machen,
wie
ich ihn mache.
Sie wirken auch so ein drahtiger, durchtrainierter Typ. Und
danke.
Da sieht man mal wieder, was halt
schade, dass man es im Radio nicht sehen kann.
Naja, die Leute, die Sie gerne sehen möchten, haben ja fast täglich außer sonntags Gelegenheit dazu und gehen einfach ins Mainzer Unterhaus und werden Sie dann dort schon irgendwann treffen. Herr Denzer, wie wollen Sie die Kleinkunst, ich weiß auch nicht, ob dieser Begriff überhaupt noch angemessen ist oder jemals angemessen war, denn es klingt gegenüber dem großen, mächtigen so unbedeutend und das ist es ja gar nicht. Aber wie wollen Sie sie retten, wenn doch heute alles ja über Großes und Klickzahlen gemessen wird?
Also ich finde, der einfachste Weg ist, sich einfach ein bisschen irgendwie zu trennen von diesem alten, ehrwürdigen Begriff der Kleinkunst. Weil das, was da im Unterhaus passiert und das, was in diesem Genre passiert, ist ja in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr klein. Eben. Also das heißt, selbst Künstler wie Hagen Räther sind in der Lage, tausende Hallen zu spielen. Das heißt, sie haben einen riesengroßen Raum, den sie füllen und wo Menschen hinkommen, um ihn zu sehen. Das heißt schon mal, die Veranstaltung ist nicht klein. Und das, was Hagen Räther inhaltlich macht, ist so brillant, dass als Kleinkunst inhaltlich zu bewerten, wäre ja auch vollkommen falsch. Das heißt, ich mag diesen Begriff ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass er oft noch eingesetzt wird und dass es nichts Vergleichbares gibt in Deutschland, aber ich versuche ihn so weit wie möglich zu vermeiden, weil er weder räumlich noch inhaltlich für mich wirklich noch eine große Bedeutung hat.
Sagt Stefan Denzer, der neue Chef des Mainzer Unterhauses. Jetzt übernehmen Sie doch ein Haus, das relativ gut dasteht, kann man schon sagen. Bis 2036 ist der Mietvertrag verlängert. Die Zuschüsse von Stadt und Land fließen auch noch, aber es ist ja kein komplett subventioniertes Haus. Es gibt einen funktionierenden Förderverein bzw. Stiftung, obwohl ich glaube, Fördervereine immer auch mehr Mitglieder haben könnten, jeder. Das Programm steht schon bis Sommer 2020. Geplant hat es noch Ihre Vorgängerin Ute Nebel. Ab wann wird das Publikum Ihre Akzente spüren?
Also ich werde jetzt schon im nächsten Jahr die ersten Akzente setzen, aber es ist richtig, die Ute Nebel hat eben noch vieles fürs nächste Jahr und sogar fürs Jahr 2021 schon bereits eingekauft, weil eben viele große Namen langfristige Touren planen und es deshalb auch richtig war, hier die großen Namen zu verpflichten und zu binden und zu schauen, dass man schon mal so einen Grundstock hat.
Die Highlights in den nächsten Wochen? Was sollten wir unbedingt sehen?
Ach, ich weiß nicht. Es ist natürlich so, mir, das wissen Sie ja jetzt mittlerweile, liegt etwas daran, für die jungen Leute zu tun. Ja, und ich glaube, dass das eine Win-Win-Situation sein kann. Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn man weiß, irgendwie das hilft irgendwie diesen Künstlern, die auf der Bühne stehen und die sich ausprobieren und die dadurch viel lernen können. Auf der anderen Seite hilft es uns als Haus, weil die Veranstaltungen von jungen Künstlern meistens nicht wirklich gut verkauft werden. Dann haben wir wieder einen Benefit. Und last but not least finde ich, es gibt einem auch als Zuschauer ein gutes Gefühl oder es kann einem ein gutes Gefühl geben. Ich habe damals vor vielen, vielen Jahren im Unterhaus, da war der völlig unbekannt und unbedeutend, Dieter Nuhr, gesehen. Und ich bilde mir ja fast ein, dass wenn ich damals nicht so viel gelacht hätte bei ihm, er hätte es nicht geschafft. Also Das war nur Spaß, aber verstehen Sie, Sie können sich hinterher zurücklehnen und können sagen, ich war da früh dabei und ich habe den damals entdeckt. Ich erinnere mich, wie ich auch Künstler, die ich am Anfang wahrgenommen habe, falsch beurteilt habe. Ich habe Olaf Schubert zum ersten Mal auf der Bühne gesehen und fand es gar nicht gut und er hat mich heute so geflasht und ich kann über diesen Mann so sehr lachen und ich schäme mich dafür, ihn in den ersten Shows, in denen ich gesehen habe, nicht gut gefunden zu haben, weil es dann eben doch gelungen ist, etwas draus zu machen.
Viele Großen haben ja dort vor kleinem Publikum gespielt, was weiß ich, 20, 30 Leute, und waren eigentlich ungeschliffene Diamanten, wie man heute ja bei vielen sehen kann, die immer noch in der Kabarettszene unterwegs sind. Stefan Denzer war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und er ist der neue Chef des Mainzer Unterhauses. Mein Name ist Karin Röder. Jetzt verabschieden wir uns mit einer sehr sommerlich anmutenden Wunschmusik. Obwohl barfuß am Strand ja eigentlich immer geht, oder?
Geht immer und auch hier geht es mir vor allen Dingen in der Musik darum, so dieses Leichte, dieses Entspannte und Fröhliche gut zu finden.
Vielen Dank, Stefan Denzer.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.